Wenn jetzt siehst du da oben den roten Button leuchten und das heißt, dass wir die Aufnahme jetzt starten.
Haben wir jetzt 30 Minuten sozusagen.
Genau, wir haben 30 Minuten Format und los geht's.
Digitale Originale. Der Podcast mit Ralf und Olli. Heute.
Wo innovatives WebGL ist, ist Frank nicht weit.
Hallo Frank, sehr, sehr, sehr schön, dass wir dich bei unserem Podcast heute haben und ich würde mal behaupten, wenn einer sich digitales Original schimpfen kann, dann du. Hi.
Hi, sage ich erstmal. Ja, danke, kann ich.
Nerd-Alarm heute wieder eigentlich.
Ja, lustig ist es, also wir haben uns ja kennengelernt, ich weiß gar nicht, 2-3 Jahre ist das glaube ich her. Da hast du dich einfach als Freelancer bei uns einer Agentur vorgestellt und dann haben wir gesehen, was du machst und ja, ich bin weggeflogen. Wir sind leider immer noch nicht dazu gekommen, mal ein gemeinsames Projekt durchzuführen, aber erzähl doch erstmal ein bisschen was von dir. Erzähl mal von deinem Werdegang.
Ja, also genau, also ich habe mich ja bei euch mal zu einem Kennenlernen quasi vorgestellt und das ist im Grunde das, was ich heute mache. Halt, ich mache sehr viel 3D. Mein Werdegang, ich habe irgendwann in den 90ern mal ganz klassisch angefangen, so mit Offline-Computerspielen, die man damals noch klassischerweise bei Mediamarkt in so einer Box verkauft hat.
Für meine Rechner gab es immer keine.
Bitte?
Für meine Rechner gab es immer keine. Ich war ganz früh bei einem PC und da war die Spielecke, das war eher eine Wüste sozusagen in dem Kaufhaus meiner Wahl. Stimmt. Dann habe ich umgeschwenkt, hatte ein Power Mac von Apple. Ja. Da gab es aber leider auch keine Apple-Software mehr. Da gab es dann mehr PC-Software.
Ich meine, das war die Zeit. Nachricht, ja? Ne? Für Apple kriegst du auch heute noch keine Spiele.
Das ist wohl wahr, ja. Das stimmt.
Ja. Naja, okay, das ist so der Anfang gewesen. Dann ging es halt los, dass auch in den Zeiten schon so Flash und Director aufgekommen sind. Und ich mich dann ja eigentlich erst, weil ich musste, also irgendjemand bei uns in den ganzen Formaten sollte dann Webseiten für diese Spiele bauen. Und das am besten in Flash. Also habe ich mich so mehr oder weniger damals noch mit Flash 3 in dieses Thema reingearbeitet. Hat mir auch wahnsinnig gut gefallen und da bin ich auch eine lange Zeit geblieben. So gut, dass ich damit erst in Düsseldorf noch bei einer Agentur gearbeitet habe, da auch ein Team geleitet hatte, die mehr oder weniger Flash gemacht haben. In den Themen, die ich da beackert habe, mehr und mehr auf Konferenzen eingeladen wurde und darüber sprechen durfte. Und irgendwann, als Flash dann tot war oder das klar war, oder als klar war, dass Flash dann tot sein würde, weil Apple das nicht mehr weiter unterstützt, wieder mal Apple übrigens, ne?
Ja, ja.
Hatte ich, und auch, dass klar war, dass das 3D-Feature, was der Flash-Player bekommen würde, dann nur noch für ungefähr 10% aller Nutzer interessant ist, weil man dann schon wieder sehr sehr spezielles Wissen in Assembler und Co. hätte haben müssen, habe ich mich zu der Zeit, das war 2009, auf WebGL gestürzt, was damals noch eine sehr experimentelle Technologie war, aber in meinen Augen schon das größte Potenzial hatte. Ja, und da bin ich jetzt geblieben irgendwie an der Ecke.
Wahnsinn. Also total spannend. Wie gesagt, diesen Werdegang kennen wir auch und du hast vollkommen recht. Apple hat eigentlich dafür gesorgt, dass Flash so nicht mehr funktioniert und wir als Agentur oder auch früher war Flash einfach das Tool der Wahl, wenn es um interaktive Geschichten ging im Web. Ne? Da kam man ja gar nicht dran vorbei und klar, diesen Wandel mussten wir leider wohl oder übel auch alle durchmachen. Mhm. Aber, und das finde ich natürlich total erstaunlich, wenn man sich deine Arbeiten anguckt, das sollten die Zuhörer unbedingt auch tun, unter principiell.com, das ist dein Studioname. Genau. Einfach mal gucken, was da an Referenzen gibt. Da sind schon mächtige Dinge bei, Porsche, O'Neill, und so weiter und so weiter. Also ist auf jeden Fall total spannend und da sieht man eigentlich auch, wie weit du bist. Aber was ich total interessant finde, ist, du hast ja an der FH Dortmund Kommunikationsdesign studiert. Ist das richtig?
Früher mal, ja.
Ja, finde ich, ja, es ist total spannend.
Als sie noch weniger digital gemacht haben.
Als das überhaupt kein Thema war, ganz genau.
Ja, aber was ich total spannend fand, wie ist denn, also warum oder wie ist für dich der Wechsel zu diesem Digitalen und also auch, du bist ja auch Coder inzwischen, also Creative Coder, nennt man diese Spezies ja, das ist ja eigentlich eher weniger eine Tugend von Kreativen, ne? Also wie ist da für dich dieser Wechsel entstanden, durch diese Flash-Action-Script-Nummer oder bist du da reingerutscht?
Ich glaube, der Wechsel, der war in dem Moment vorprogrammiert, als ich eben in meinen ersten Sachen in dieser Spielefirma reingerutscht bin. Ja, dass es halt ganz klar war, irgendwie für Grafik, die man da braucht, brauchst du halt mehr als irgendwie noch ein Grafikprogramm, sondern du kannst halt diese Grafik programmieren und du kannst halt mit programmierter Grafik eine Menge machen. Und dann, das, was wir vorhin schon angesprochen haben, war halt wirklich so, dieser Bruch war dann wirklich Flash. So, dann ging das halt rein in diese Animation. Und bei Flash war es halt so, dass du dich halt tot animieren konntest auf einer Timeline oder du hast es halt programmiert. So, und das war für mich dann, ja, im Grunde die Vorgabe, dass ich das programmieren möchte und immer mehr programmiert habe und wie das so ist, so, du öffnest die Büchse der Pandora und du fällst dann halt immer tiefer hinein.
Ja. Spannend, sehr, sehr spannend.
Wie stark prägst du denn jetzt mit deinen Arbeiten heute eigentlich so ein Thema wie Storytelling, sag ich mal? Das schwebt ja über allem. Wir wollen ja irgendwie letzten Endes immer gut unterhalten und bespaßt werden. Und wie stark tauchst du da eigentlich ein in diesen Prozessen?
Ja, das ist immer so stark, wie man mich lässt. Ne? Also es gibt Agenturen, mit denen ich zusammenarbeite, die haben den Anspruch, dass ich da mitarbeiten darf und mitarbeiten soll. Und es geht auch ganz andersrum, dass im Grunde schon alles fertig ist und egal, welche Idee du jetzt auch noch dazu hättest, kann nicht mehr umgesetzt werden, da dem Kunden schon ein fertiges Konzept vorgesetzt wurde. Also erlebe ich in beide Richtungen, hat auch beides seine Berechtigung. Natürlich mag ich sehr, wenn ich mich irgendwo noch mehr einbringen kann als blankes Abarbeiten. Ne?
Wahnsinn. Ja, wirklich spannend. Wir haben ja mal bei einer DXT-Konferenz von dir, also auch eine von dir initiierte Konferenz im Ruhrgebiet teilgenommen. Da hattest du einen Kollegen dabei, der 3D codet und ich glaube, das machst du inzwischen auch. Das ist ja eigentlich nicht typisch für 3D, ne? Also wenn man sich den klassischen Werdegang von 3D-Software anschaut, ist es ja eigentlich weniger ein Coding, sondern es ist ja eher eigentlich auch ein visuelles Ding. Wie hast du denn da gestartet? Wie bist du überhaupt in diese 3D-Welt gekommen?
Boah, ich bin in diese 3D-Welt im Grunde über diese Demo-Szene gefallen. Ne? Also indem man sich einfach angeguckt hat, wie eigentlich 3D gecodet wird und was man dann alles so in diesen Vorgaben von der Demo-Szene halt in 4K oder in, wenn man mal hat, 256K, also in diesen Vorgaben, was man da alles machen kann und wie das dann wie diese Effekte gebaut werden und. Da gibt es auch rege Communities noch heute. Und da bin ich im Grunde ja recht früh eigentlich schon in diese Programmierung reingekommen. Und eben immer wieder halt auch beim Selbstversuch zu gucken, was kann ich denn jetzt noch irgendwie aus der Programmierung mehr herausholen, als wenn ich es jetzt irgendwie statisch mir vorsetzen lassen würde. Weil halt ganz... Wir sind ja heutzutage in einem Bereich des Internets, wo Ladezeiten Gott sei Dank nicht mehr so viel eine Rolle spielen, aber immer noch genug. Und damals bei Flash hat das aber eine sehr große Rolle gespielt. Und da war halt auch immer schon das Thema, dass man halt geguckt hat, okay, was kann ich jetzt abkürzen, indem ich es einfach schön code, bevor ich jetzt vom Kunden noch ein Video geben lasse. Und dann habe ich irgendwie nochmal 14 MB Video, was ich irgendwie laden muss, bevor ich dann eigentlich noch die eigentliche Webseite zeigen kann.
Also das heißt, du hast also mit klassischer 3D-Software, also ich sage jetzt mal, was ich, Softimage, 3D Studio Max oder Maya oder Cinema und so, also mit solcher Software hast du gar nie gearbeitet. Das heißt, du hast eigentlich immer schon gecodet.
Ja, ich habe ganz früher, als wir noch diese lustigen Spiele gebaut haben, habe ich mal mit Lightwave und 3D Studio Max gearbeitet. Da gab es aber in 3D, also da war Lightwave schon im Grunde das Upgrade zu 3D Studio Max, das muss man sich mal vorstellen, kann man heute gar nicht mehr verstehen. Ja. Aber in seiner Zeit war das wirklich so, weil die Version von 3D Studio, die wir hatten, die war noch aufgeteilt in einen Modeler und in einen Animator und in einen Bereich, wo man nur Texturen machen konnte. Also insofern war das schon ein Riesen-Upgrade. Also und aber das war es dann auch schon. Also dann bin ich halt quasi aus diesen Programmen raus eigentlich in die Programmierung geplumpst.
Bei vielen ist ja im Prinzip das ganze Thema WebGL, 3D immer noch so ein bisschen in der Schublade schmückendes Beiwerk. Nette Verpackung. Aber ich habe eigentlich ja so den Eindruck, dass das in den letzten Jahren sich ein Stück weit doch deutlich gewandelt hat und jetzt eigentlich eure Arbeiten eben auch ein Teil der Schokolade des Produktes letzten Endes sind und zum Teil denen sogar erhebliche Bedeutung, glaube ich, dann bei jetzt gerade im Online-Bereich, sag ich mal, bei der Verkaufbarkeit von Produkten beikommt. Ich denke da jetzt irgendwie an Mr. Spex und die Brillengeschichten. Ich glaube, du hast was Ähnliches mal mit Kopfhörern gemacht. Wie siehst du das eigentlich sozusagen?
Ja, also ich sag mal, es hat sich jetzt in den letzten, gerade in den letzten zwei Jahren sehr stark gewandelt von der Berechtigung nicht nur in Konfiguratoren, wo es schon immer jetzt auch in den letzten 4 bis 5 Jahren eine ganz gute Anwendung dafür gab. Also klassischerweise der Autokonfigurator bis aber auch der Tür- oder Schrankkonfigurator. Da war das Ganze schon sehr, ja, sag mal, sehr, sehr wohl verbreitet. Vielleicht nicht, sag ich mal, die kreativste Domäne, aber doch halt eben eine Domäne mit einer sehr großen Berechtigung. Und in den letzten 2 Jahren, muss ich wirklich sagen, hat sich das Ganze auch durch das Thema AR, was jetzt immer mehr in die Kundenwelt auch reinschwappt und dass man plötzlich merkt, ach, ich kann ja mein Produkt auch wirklich nicht nur am Telefon oder am Desktop präsentieren, sondern ich kann es halt auch mit AR theoretisch noch in den Raum projizieren, was eigentlich eine Spielerei ist, aber dadurch hat sich halt vieles auf Kundenseite auch gewandelt und Kunden versuchen halt immer mehr jetzt ihr Produkt, sei es ein Helm, sei es ein Schuh, was auch immer, in Szene zu setzen mit WebGL. Und da gibt es eine sehr, sehr große Berechtigung.
Ja, also das nehmen wir auch wahr. Also es ist ja so, weiß nicht, ob du das so mitgekriegt hast, Amazon hat ja in seiner App-Version auf dem Smartphone fast, also bei unfassbar vielen Artikeln inzwischen AR-Funktionen drin, also insbesondere bei Möbeln. Also das ist ja auch ein Riesenthema. Das ist ja, also wenn man sich ja ein bisschen mit 3D beschäftigt, also ne, es müssen ja diese Objekte, die dann da dreidimensional, also als Augmented Reality im Raum dargestellt werden müssen, die müssen ja erstmal irgendwie vorhanden sein als 3D-Modell, in Echtzeit auch bedienbar sein und so. Also da steckt ja technologisch unfassbar viel hinter, wenn man, sagen wir mal, in so einer Masse, wie Amazon ja Artikel anbietet, dann bereitstellt. Ist das auch ein Thema für dich oder sagst du, nee, ich beschränke mich da lieber auf die Objekte oder würdest du da auch noch einen Schritt weiter gehen, eben sowas händelbar zu machen in großen Massen?
Ich sag mal, ich bin eigentlich derjenige, der das oder der klassischerweise das programmieren möchte und dann halt sagt, ich hätte ganz gerne die Vorlage, die Vorlage wäre dann halt das 3D-File, was es dann schon in irgendeiner Form gibt. Ich kann das aber bestätigen, was du gerade sagst, also die größte Hürde bei vielen Kunden ist noch, dass die Daten, also die haben dann halt CAD-Daten klassischerweise vielleicht, ja. Aber das war es schon. Und ich weiß, weil ich jetzt an vielen Projekten arbeite, die noch nicht veröffentlicht sind, deswegen kann ich auch noch nicht sagen, der oder der hat es jetzt schon gemacht, aber ich kenne viele Kunden, die sich halt 3D-Services, also 3D-Scan oder 3D-Scan-Services gesucht haben und teilweise Produktpaletten von bis zu 10.000 Produkten da durchgejagt haben. Ne?
Wahnsinn.
Ja. So, das heißt, also ich weiß von einem Kunden, wo wir jetzt im Sommer anfangen werden, das Ganze so ein bisschen auszurollen, der hat wirklich seine Produktpalette, 10.000 Produkte groß, angefangen im letzten Sommer mit einem Partner in Düsseldorf wirklich zu scannen. Und dann halt auch zu visualisieren. Ne?
Wahnsinn. Wow. Ich habe noch mal einen Punkt dazu. Was sagst du denn zu dem LiDAR-Scanner von Apple? Also wäre das nicht auch eine Variante, um solche Themen im größeren Stil aufzurollen? Also ich weiß, da geht eine ganze Menge, aber ich glaube, ich habe noch nicht so den Eindruck, dass das groß genutzt wird. Ist das eine Chance?
Ja, ich glaube, das ist halt eine Domäne, die einfach, weil sie noch von vielen zu unentdeckt ist und vom Kunden auch noch nicht wahrgenommen wurde. Also das ist eine ganz große Chance und damit ist eine Menge möglich. Und ich glaube einfach, das ist wie immer. Also der Erste wird es für irgendeinen Kunden mal ausrollen und dann wollen es alle haben.
Ja, wenn es erfolgreich ist, ne? Das ist ja immer das Entscheidende.
Ja, klar. Ich
würde dann nochmal so diesen kleinen strategischen Dreh wagen. Corona hat ja auch ganz, ganz viel mit virtuellen Messen und ähnlichen Ersatzveranstaltungen zu tun. Besser, schlechter gelungen. Bei dir selber auf der Seite habe ich gesehen, dieses Thema EDD. Was hast du für Erfahrungen gesammelt? Was siehst du für Potenziale? Was macht wer im Moment gerade irgendwie völlig katastrophal? Was macht wer besonders gut? Keine Ahnung, lass mal so ein bisschen hören.
Also ich muss sagen, das Thema Corona ist so Fluch und Segen. Ne? Also jetzt mal ganz weg, nicht um über Corona zu reden, weil das ist ja das neue Wetter, da können wir alle was zu erzählen. Aber ich habe irgendwie in dem letzten Jahr gemerkt, also ich hätte mich bei der Vielzahl der Anfragen klonen bis nochmals klonen müssen, um die alle irgendwie bedienen zu können. Das ist natürlich eine luxuriöse Situation, weil man sich dann heraussuchen kann, was möchte ich denn jetzt wirklich machen. Auf der anderen Seite ist das halt auch so, du hast halt gemerkt, oder ich habe halt gemerkt, es gibt bei Kunden wahnsinnig viele Schnellschüsse, zu sagen, wir haben ja jetzt noch Budget und wir hätten eigentlich eine Messe gemacht, lass uns die doch online stattfinden. Mhm. Und die Gefahr und die Krux dahinter ist, dass das Schnellschüsse werden, weil einfach viel zu wenig Zeit hinter einem riesigen Budget steht und dann viele nur das Budget sehen, aber gar nicht, dass man dann halt in 3 bis 4 Wochen nichts Anständiges dafür für wirklich bauen könnte. Oder eben, dass es im Grunde eigentlich kein gutes Konzept ist, sondern dass einfach nur gesagt wird, wir müssen jetzt irgendwas Digitales machen. Und dieses irgendwas Digitale wird dann wahnsinnig schnell oder wahnsinnig blauäugig auf die Beine gestellt, ohne sich zu hinterfragen, war es denn jetzt wirklich das beste Konzept, was wir hätten machen können. So, und das ist so meine Krux in den letzten 6 Monaten gewesen, frühzeitig zu erkennen, wo sind die faulen Eier. Also wo du dann einfach nur merkst, das würde dich jetzt wirklich, das würde dich vielleicht monetär ganz gut dastehen lassen, aber da hättest du vielleicht jetzt die nächsten 4 Wochen überhaupt keinen Spaß, weil nur Stress.
Also wir haben dieses Thema natürlich auch bei uns in der Agentur diskutiert, Messen und so weiter. Und was mir sehr oft aufgefallen ist, dass sich da sehr oft, sagen wir mal, auf Präsentation beschränkt wird, was ja eigentlich gar nicht eine Messe, was ja nicht das Alleinige der Messe ist. Ne? Messe ist ja eigentlich auch ein Begegnungsort, ein sehr starker Interaktionsort. Mhm. Und da ist mir aufgefallen, dass also bei vielen Konzepten, die wir so wahrgenommen haben, es sich eigentlich immer nur auf den Präsentationspart beschränkt und der ganze Rest so ein bisschen flöten geht. Ich weiß nicht, ob dir das auch so gegangen ist bei dem, was du so miterlebt hast.
Ja, ich muss sagen, wirklich, das meine ich mit unausgegoren vielleicht oder eben nicht zu Ende gedacht. Also vielfach ist es dann eben das und eben nicht mehr. Ne? Und ich muss sagen, ich hab auch noch nicht, an der Stelle habe ich noch nicht so wirklich die Lösung gesehen, die mich jetzt überzeugt hätte.
Ja, geht uns ähnlich. Ich möchte mit dir noch mal einmal in der Vergangenheit schwelgen.
Mach das.
Ich weiß nämlich, dass du jemanden kennst, ich glaube, dessen Software alle Designer älter 40 schon mal irgendwie gesehen, genutzt oder zumindest mal von gehört haben. Das ist nämlich Kai Krause. Mhm. Und Kai Krause, das wird jetzt wahrscheinlich den weniger jemanden irgendetwas sagen, aber jeder, der Photoshop kennt Kais Power Tools. Die sich ein bisschen eher in 3D auskennen, die kennen Bryce, die kennen Poser. Mhm. Das heißt, der Kai Krause ist ein unfassbar umtriebiger Mensch gewesen. Und ich weiß, du hast da einen engeren Draht zu. Erzähl mal ein bisschen von dieser Connection.
Ja, jetzt, das ist jetzt eine wirklich undankbare Frage. Also ich kann sagen, der Kai ist wirklich so umtriebig, wie man glaubt oder wie man das so aus den 90ern oder 2000ern mitbekommen hat. leider ist der Kai auch ein unglaublich guter Geschäftsmann. Das heißt, eigentlich alles, was wir zurzeit machen oder gemacht haben, ist noch sozusagen im Stealth-Mode, weil nicht veröffentlicht. Und deswegen darf ich da so gar nicht drüber reden.
Nein, ich wollte auch gar nicht über die Projekte reden. Ich wollte eigentlich nur über den Kontakt zu ihm reden und was für ein Mensch er ist. Und aber das hast du eigentlich ja gerade schon sehr, sehr gut beantwortet. Er ist so umtriebig, wie seine Software damals war. Na, die war ja sehr außergewöhnlich. Auch das ganze Design, das war ja, also sagen wir mal, in der damaligen Zeit total abgefahren. Also da, wo überall klassische Menüs herrschten, hatte der da so eine völlig, sagen wir mal, irres User-Interface, was also bei allen Programmen, die er ja irgendwie auch gebaut hat, mit einer unfassbar einfachen Usability. Ne? Das war ja das, was Kais Power Tools ja auch ausgemacht haben. Da muss ja ein Typ hinterstecken. Ja,
Der Kai hat einfach ein Feuer, das muss man erstmal so in sich brennen haben. Ne? Also der ist für sein Alter, der ist jetzt auch über 60, unglaublich untriebig, unglaublich wach. Der ist zu Zeiten auf, da würden wir gerne schlafen. Und der hat eine unglaubliche Liebe zum Detail. Der kann 3 Stunden lang über Schatten referieren, ob die jetzt im richtigen Winkel und im richtigen, in der richtigen Softness schon vorhanden sind und. Also man kann. Das ist wirklich so, beim Kai ist es wirklich so, dass man sagen kann, wenn der Kuchen redet, dann haben die Krümel Pause. Das ist wirklich einfach mal so.
Aber ich glaube, das ist auch ein Menschenfänger, ne? Da hört man auch, glaube ich, gerne zu. Ne?
Ja, der kann, der hat halt auch noch, ich meine, also man merkt halt einfach, dass der eine Menge Erfahrung hat. So, und da hört man auch gerne zu, weil der einfach aus seinem Erfahrungsschatz unglaublich viel erzählen kann.
Wir haben bei der Vanessa schon, als wir die hier hatten, so einen Sprung gehabt Richtung Kunst und Art im weitesten Sinne, Pixel Art, ganz konkret. Mhm. Bei dir auf der Webseite finde ich so einen Bereich Bits and Pieces. Mhm. Hier ist deine Bühne mal zu erklären und den Leuten näher zu bringen, warum das spannend für sie ist.
Oh ja, das ist eigentlich, weiß ich gar nicht, ob das für die Leute spannend ist, das ist für mich spannend so. Ich habe auch diesen Bereich pfleglich in den letzten Jahren gar nicht mehr auf der Webseite weiter gepflegt, sondern immer mehr so bei mir im Twitter oder selbst auch auf LinkedIn so einige Experimente dort rausgesetzt, die man vielleicht gar nicht bei Bits and Pieces, sondern mehr noch bei mir im Blog auf der Webseite nachsieht. Und das ist eigentlich nur für mich spannend, dass ich immer mal, wenn ich Zeit habe, versuche, mit Grafik auch zu spielen, aber dann so zu spielen, wie ich sie gerne hätte und eben frei und ungebunden von irgendwelchen Kundenfeedback zu sein.
Und wie kommt das so an? Also wenn du sagst, du gehst ja über einen Social-Kanal zumindest damit los, wie wird das so wahrgenommen?
Also ich muss sagen, wann immer ich irgendwas rausgelassen habe von diesen Experimenten, habe ich danach 3 Anfragen für irgendwelche Projekte, wo sie sagen, ah, den Effekt hätten wir gerne bei uns im Projekt. So kommt das an.
Also ein sehr geiles Sales-Instrument, okay.
Muss man leider so sagen, das ist so, ja.
Ja, aber ich glaube, das braucht es auch. Also, ne, und das zeigt aber auch wieder, dass du eigentlich auch ein Kreativer bist, der, sagen wir mal, das Coding für seine Kreativität nutzt. Und das finde ich eigentlich auch total spannend an dir. Ich würde noch mal so 2-3 Worte zu den Projekten so. Was war denn bisher, sagen wir mal, für dich so in den letzten 2 Jahren so das spannendste Projekt da? Also wo du auch wirklich gerne Namen und Ross und Reiter nennen kannst. Was war da für dich so das spannendste Projekt? Also für dich auch die größte Herausforderung?
Ja, also in der Tat ein Projekt, was jetzt jetzt schon veröffentlicht ist, aber leider noch nicht öffentlich. Ich habe in den letzten 4 Monaten zusammen mit Unit 9 aus London an einem Projekt für IBM anlässlich deren Sync-Konferenz gearbeitet. Mhm. Das war ein unglaublich forderndes, weil grafisch sehr, sehr schönes und 3D-mäßig sehr gut durchdachtes Projekt. Und das war in der Tat so eines dieser Projekte, wo ich mich freue, dass es jetzt dann irgendwann kommuniziert werden darf und wo man halt auch, wo man so für sich glücklich ist, dass man dabei sein durfte, sagen wir es mal so.
Und, boah, Frank, ja, erzähl weiter, Entschuldigung.
Und in den letzten Jahren, es waren immer mal wieder so ein paar Stationen, also ich habe eine Zeit gehabt, da habe ich sehr viel mit Field aus London zusammengearbeitet, die auch für sich einfach eine unglaubliche Kreativität besitzen. Da war eigentlich auch jedes Projekt, was wir da zusammen angegangen sind, einfach weil grafisch wirklich herausfordernd und dann aber auch im Endeffekt immer schön, muss man sagen, da war jedes Projekt, was wir zusammen gemacht haben, eigentlich immer ein Highlight. So.
Hast du denn da ein Beispiel, also für welche Kunden zum Beispiel?
Ja, bei Field war es Lululemon und Samsung und genau. Es waren auch noch ein paar andere Kunden, wo wir aber leider dann das, wie es so oft ist, da sind wir dann über den Prototypen leider nicht hinausgekommen.
Ja, ist ja dann Budgetentscheiderfrage und so, das kennen wir ja. Das genau. Ist ja das übliche Agenturbusiness.
Ganz
das,
genau.
Frank, du hast ja, das hatten wir ja eben schon mal angedeutet, du hast ja eine Veranstaltung ins Leben gerufen, zusammen mit Imagely oder beziehungsweise Nine Elements, ich weiß jetzt gar nicht genau mit wem von beiden, wahrscheinlich mit beiden, die so ein bisschen Design und Technologie zusammenbringen soll, will. Wie gesagt, wir waren, glaube ich, bei der ersten oder bei einer der ersten dabei und haben dann da auch einen Menschen kennengelernt, der also wirklich total abgefahren ist. Der hat Kunst gemacht und zwar ähnlich wie du. Der hat 3D gecodet, also reines Coding und hat damit wirklich Kunst produziert. Also auch total spannend. Ein Niederländer war das, glaube ich.
War der Frederik, ein Belgier.
Ach, ein Belgier war das, ja. Dieses Format geht ja weiter und wird ja auch immer weiter vorangetrieben. Erzähl doch mal ein bisschen von dem Format, was so spannend ist.
Ja, also das ist die DXT. Die haben wir vor 2 Jahren im Grunde mit Imagely aus vielen Gesprächen heraus ins Leben gerufen. Und jetzt auch durch Corona leider ausgebremst, wollten wir eigentlich letztes Jahr daraus wirklich eine physische Konferenz machen, waren auch schon in den Planungen und wollten diese Konferenz in Bochum stattfinden lassen, haben auch immer noch die Sprecher dafür eingeladen. Die werden dann auch kommen, sobald es dann irgendwann wieder geht. Aber zurzeit kümmert sich wirklich die Vanessa, die ihr ja auch schon im Interview hattet, sehr federführend darum, was aber auch dazu kommt, dass daher kommt, dass ich mich aus diesen ganzen Online-Formaten größtmöglich raushalte, weil es einfach manchmal meine Zeit nicht hergibt oder auch mein Interesse nicht, muss man böserweise so sagen. Und das ist nicht vom Tisch, das ist eher so, wenn dieses blöde Corona mal wieder weg ist, dann werden wir diese Konferenz auch physisch stattfinden lassen. Und dann werden wir auch diese Treffen, zu denen ihr wieder, hoffentlich dann auch kommt, aber zu denen ihr auch eingeladen wart, die wollen wir dann natürlich wieder auch physisch stattfinden lassen, weil es einfach für mich immer noch eine ganz andere Sache ist, als wenn ich mich irgendwo im Zoom-Meeting treffe, als denn wenn ich mit Leuten wirklich da stehe und auch im Nachgang nochmal sprechen kann.
Absolut.
Wobei das für mich ja jetzt, glaube ich, auch eigentlich der Normalfall ist, sage ich mal so, Zoom-Meeting, Teams oder ähnlich. Bei deinen internationalen Partnern, sage ich mal, hat da Corona wahrscheinlich keine wirklich große, zu keiner großen Änderung geführt, oder?
Nee, absolut nicht.
Müdigkeit.
Nee, absolut nicht. Ich muss auch sagen, ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Bei den ganzen Partnern, mit denen ich arbeite, gerade bei den Agenturen, ist es absoluter Alltag gewesen, sich im Zoom, im Skype, in sonst wo zu treffen. Es hat nur bei den wenigen Endkunden, die ich habe, dazu geführt, die waren immer so, kannst du nicht mal vorbeikommen? Dann bist du halt mal nach Berlin oder nach Hamburg gefahren. Und da hat Corona auch wirklich dazu geführt, dass auch die gemerkt haben, man kann sowas durchaus online stattfinden lassen. Und das ist auch gut so.
Ja, das sehe ich auch so. Also es gibt ja so viele, ich meine, diese, ich sage jetzt mal einfach Schwachsinnsveranstaltungen haben wir ja auch sehr oft. Also dass man nach München gurkt für eine Stunde Meeting.
Herrlich, ne?
Also Briefing oder sowas, ne? Ja, ist sicher mal dieses Nasenthema. Aber ich glaube, da können wir uns, glaube ich, bei Corona bedanken, wenn man sich bei sowas überhaupt bedanken kann. Ich glaube, das wird in Zukunft auch digital stattfinden. Merken wir auch jetzt schon. Also es ist tatsächlich so, dass vieles sehr viel effektiver durch genau solche Meetings, solche digitalen Meetings ist. Das ist also total spannend. Aber ich gebe dir auf der anderen Seite auch total recht, solche Formate wie die DXT, die müssen live stattfinden. Also dieses Gefühl, dieses Beisammensein, mit Kreativen sich austauschen, spontan irgendwas zu machen, hier hingehen, da hingehen, Smalltalk, lecker essen, lecker auch trinken. Das, ja. Also das kriegst du nicht digital hin. Ich meine, wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen. Wir haben eine Weihnachtsfeier digital stattfinden lassen und die hat auch sehr, sehr viel besser funktioniert, als wir das jemals uns auch erhofft haben. Aber trotzdem, also live und persönlich ist da manchmal doch besser.
Ja,
es und ist so schöne Hintergrundbilder gibt.
Auch das. Und ich finde halt auch, dass das im Ruhrgebiet durchaus noch unterrepräsentiert ist. Ne? Also man muss halt wirklich sagen, wenn man jetzt, das ist halt nicht mehr Ruhrgebiet, aber der Markt Thiele zum Beispiel mit seiner Beyond Tellerrand, die dann immerhin noch in Düsseldorf stattfindet, wenn sie denn mal hier in der Nähe ist, der hat da, finde ich, ein ganz tolles Format und du siehst halt auch, dass das Nachfrage findet. Und ich glaube halt auch, dass wir hier gerade so in unseren ruhrpöttlichen Städten mit Dortmund, Bochum, Essen und viel mehr wirklich so viele Leute haben und so viel Potenzial da auch wirklich etwas zu veranstalten, wo die Leute mal zusammenkommen, weil man halt immer wieder merkt, ach, der ist auch hier oder der sitzt auch hier und wusste das gar nicht. Und ich glaube, dass so ein Format einfach wirklich super ist, um da einfach noch eine Dynamik reinzubringen, um auch einfach Leute noch zusammenzubringen und das Ganze wirklich für uns alle noch ein bisschen spannender zu machen.
Absolut. Frank, du sprichst uns aus der Seele, ja.
Genau, wir hatten ja auch den Marc Röbbecke hier. Du bist ja selber ein starker Netzwerker. Wie empfindest du denn das so in der Ruhrgebietsszene sozusagen? Insbesondere auch im Übergang dann zwischen Design, zwischen Technik, zwischen Agentur.
Also ich glaube, das sind immer so Inseln. Ne? Also es gibt ganz viele Leute, die kennen sich und ganz viele Leute, die kennen sich dann wieder nicht so. Und das mag ganz vielen Umständen geschuldet sein. Also ich merke es immer wieder, dass ich, wenn ich arbeite, mich dann halt auch eingrabe und dann im Grunde mit der Welt nichts mehr zu tun habe und dann aber erst wieder mit der Welt was zu tun haben will, wenn ich Zeit habe. Und dann ist es immer wieder gut, zwischendurch mit Leuten sprechen zu können, die dann halt auch in deiner Nähe sind. Das hat sich, also ich habe es für mich in den letzten Jahren so erschlossen, dass ich es halt unglaublich toll finde, in Bochum einfach auch mit ein, zwei Agenturen so befreundet zu sein, dass man mal mittags sich auf einen Kaffee treffen kann, damit man halt einfach noch merkt, man ist nicht so alleine auf der Welt. Ne? Also das meine ich gar nicht so schlimm, wie es jetzt klingt, sondern es ist einfach ein schöner Austausch. Und ich glaube halt, dass dann Agentur 1 oder Agentur 2 wieder 5 Leute kennt, aber dann dieses Vernetzte, dass dann auf so einem Treffen gemerkt wird, ach, du kennst den, ja, den kenne ich auch. Also, dass dieses Vernetzen dann noch viel, viel stärker stattfindet. Wofür das dann gut ist, weiß ich nicht, aber generell ist es, glaube ich, einfach schön, in so einer Masse zu merken, oh, die sind ja alle hier und theoretisch könnte ich mit den allen auch mal einen Kaffee trinken gehen, ne, was manchmal gar nicht so verkehrt ist.
Ja, nicht nur das. Ich glaube auch, dass das Ruhrgebiet, sagen wir mal, was die Kompetenzen angeht, alles hat, was also wirklich auch Großprojekte braucht. Ne? Also es hat Kreativität, es hat die entsprechenden Fachleute. Irgendwie ist das Ruhrgebiet für mich sehr, sehr leise unterwegs. Also im Moment wird, also was heißt im Moment, Hamburg, München, Berlin, ne, das sind so die Orte, wo dann Großunternehmen nach Projekte suchen. Und am Ende ist es dann so, dass eine Hamburger Agentur dich anfragt, um dann irgendwas in diesem Bereich umzusetzen. Ja, ey, warum wird das so gemacht, verstehst du?
Ja.
Aber ich finde, diese Formate wie die DXT, genau diese Formate sind es. Und die Formate müssten eigentlich größer werden, sie müssen etabliert werden. Und dieses Netzwerk, ich meine, es gibt ja so ein paar Netzwerktreiber, wie zum Beispiel bei uns in Dortmund der Marc. Ich glaube, das müssen wir einfach noch viel mehr forcieren und zusammenkommen. Ich glaube, dann kann ja auch was Größeres entstehen. Die Sichtbarkeit, glaube ich, wird dann auch größer. Ne? Ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem.
Ja, da stimme ich dir absolut zu. Ich glaube, es ist halt, ich denke, wir waren halt schon auf einem guten Weg. Und dann kam halt dieses Corona, aber damit müssen wir jetzt halt alle klarkommen. So. Und das wird aber auch irgendwann wieder weg sein und dann können wir daran anknüpfen. Ganz einfache Geschichte. Ne?
Unbedingt. Also nächsten DXT sind wir definitiv dabei, kann sich drauf verlassen.
Und dann sprechen wir nicht mehr über Corona, sondern übers Wetter.
Wir können dann immer noch über Corona sprechen, aber dann ist das halt eine Flasche, die wir öffnen. Das ist auch kein Thema.
Ja, das ist genau richtig. Ja, Frank, du wirst es kaum glauben. Wir sind bei über 30 Minuten und wenn die Leute, die unser Format kennen, die wissen, wir haben die 30-Minuten-Hürde, also eine Autolänge lang, unterhalten wir uns miteinander. Und wie immer, ich weiß nicht, wie dir es ging, ging die Zeit wieder sehr schnell rum. So schnell kann man ja manchmal nicht gucken. Und wir hätten mit Sicherheit, wir können wie immer bei so vielen Themen noch so sehr ins Detail gehen, werden uns vielleicht aber für einen zweiten Podcast mit dir aufheben. Also ich könnte, du weißt ja, ich komme ja selbst auch so ein bisschen aus der 3D-Ecke, würde gern noch mit dir fachsimpeln.
Na klar.
das halten wir aber vielleicht nochmal für so ein 3D-Special-Thema nochmal auf, dass wir dann auf jeden Fall uns nochmal vielleicht zusammensetzen, vielleicht noch mit einem dritten dabei oder so, also mit einem zweiten 3D-Menschen dazu, also der vielleicht noch ein bisschen aus einer anderen Ecke kommt und so, da kann man dieses Thema sicherlich nochmal vertiefen. Ja, war total toll, war sehr, sehr kurzweilig und ich glaube, war sehr, sehr spannend. Wie gesagt, es sei allen empfohlen, sich deine Arbeiten anzugucken und deine Expertise vor allem, weil die ist außergewöhnlich. Und wie gesagt, wenn wir sie brauchen, nehmen wir sie natürlich auch.
Natürlich.
Wir werden die URL natürlich auch hinterlegen, zumindest auf unserer Webseite wird man sie finden in den Shownotes, dann auf den entsprechenden Podcast-Kanälen des.com, nicht wahr? Frank Reitberger, schaut euch das alle nochmal an, Leute. Gibt es viel auf die Augen, definitiv.
Ja, absolut. Ja, vor allem Innovatives gibt es da auf die Augen. Ja, Frank, vielen, vielen Dank. Und wie gesagt, spätestens zum DXT sehen wir uns auf jeden Fall wieder live. Da würde ich mich tierisch drüber freuen.
Alles klar, Jungs. Ja, dann, ich habe zu danken. War mir eine Ehre.
Wunderbar. Vielen lieben Dank.
Alles
und
klar.
Und allen da draußen dann schöne sonnige Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao.
Bis dann, Jungs.